Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht's um ein Thema, das mich persönlich schon lange fasziniert. Wikingerbestattungen.
Genau, und ich sag's gleich vorweg, das ist kein düsteres Thema. Im Gegenteil. Die Art, wie die Wikinger mit dem Tod umgingen, erzählt uns unglaublich viel über ihre Kultur, ihre Werte, ihr ganzes Weltbild.
Was ich spannend finde, wir reden hier von der Wikingerzeit, also grob 793 bis 1066 nach Christus. Das sind knapp 300 Jahre, in denen sich eine ganz eigene Todeskultur entwickelt hat.
Und diese Kultur kam aus Skandinavien, dem heutigen Norwegen, Schweden, Dänemark. Was man dabei verstehen muss, die Wikinger hatten eine komplett andere Sicht auf den Tod als wir heute. Für die war das kein Ende,
sondern ein Übergang.
Eine Reise. Das Wort trifft's eigentlich ganz gut. Die Seele reist weiter und die Bestattung war quasi die, wie sage ich das am besten, die Abreisezeremonie mit allem drum und dran.
Wenn man das mal mit heute vergleicht, wir behandeln den Tod oft sehr privat, fast schon tabuisiert. Kleine Zeremonien, alles sehr diskret. Bei den Wikingern war das komplett anders.
Absolut. Das war ein Gemeinschaftsereignis. Die ganze Sippe kam zusammen, es wurde erzählt, getrunken, Met, auch mal aus Trinkhörnern. Und der Verstorbene wurde gefeiert, nicht betrauert im modernen Sinne.
Etwas später gab es dann das sogenannte Totenbier, auf Altnordisch eher Viehöl. Ein regelrechtes Fest zu Ehren des Toten. Und wann das stattfand, hing von Region und Stand ab. Die Gemeinschaft hat den Verstorbenen quasi auf seine Reise verabschiedet.
Und was man dabei nicht vergessen darf, die Gesellschaft war
extrem vielschichtig.
Das meine ich. Wir denken immer sofort an Krieger mit Äxten und Schilden, aber die Wikinger waren genauso Bauern, Händler, Handwerker. Und je nach Stand, je nach Rolle in der Gesellschaft, sah auch die Bestattung ganz anders aus.
Ein einfacher Bauer wurde nicht mit einem Schiff begraben. Das war den wirklich hochrangigen Persönlichkeiten vorbehalten. Häuptlingen, bedeutenden Kriegern, manchmal auch Priesterinnen.
Was archäologisch belegt ist, die Grabbeigaben spiegelten den sozialen Status wider. Waffen, Schmuck, Werkzeuge, alles, was der Verstorbene im Jenseits brauchen würde. Bei manchen Gräbern finden wir kaum etwas, bei anderen ganze Schätze.
Daran sieht man auch, wie durchdacht das alles war. Die hatten ein komplettes System dahinter, basierend auf der nordischen Mythologie.
Die Mythologie hat da schon eine wichtige Rolle gespielt. Der Glaube an Odin, an Valhalla, an die verschiedenen Jenseitsreiche. Aber wie man konkret jemanden bestattet hat, welche Rituale durchgeführt wurden, das hing mindestens genauso von Status, regionalen Traditionen und der Zeit ab.
Und es erklärt auch, warum uns das heute noch so fasziniert. Diese Mischung aus Ritual, Spiritualität und gesellschaftlicher Ordnung, das findet man selten so ausgeprägt.
In Filmen und Serien wird das ja gerne aufgegriffen. Diese brennenden Schiffe, die aufs Meer hinausgeschickt werden, das ist natürlich dramatisch inszeniert, aber archäologisch kaum belegt. In der Realität wurden Schiffe meist an Land als Gräber genutzt. Das Schiff symbolisierte eher Status und maritime Identität.
Was mich immer beeindruckt, Feuer wurde wohl als reinigend und transformierend gedeutet. Das Feuer hat nicht zerstört, sondern befreit. Ob es auch als Wegweiser für die Seele galt, lässt sich nicht ganz sicher sagen. Aber die Symbolik ist stark.
Das ist ein schönes Bild. Und es macht deutlich, dass viele dieser Vorstellungen wohl recht tröstlich gewirkt haben. Wobei die Haltungen zum Tod sicher vielfältig waren. Nicht jeder war völlig furchtlos.
Wobei es natürlich auch Furcht gab. Vor den Draugar zum Beispiel, den Wiedergängern. Aber das ist vielleicht Stoff für später.
Definitiv. Erstmal schauen wir uns an, welche verschiedenen Bestattungsarten es überhaupt gab. Denn da gibt's einiges zu entdecken.
Fangen wir doch direkt mit dem bekanntesten, aber auch seltensten Typ an, den Schiffsgräbern. Die sind ja ein zentraler Teil des modernen Wikingerbildes.
Das klassische Bild aus Film und Fernsehen.
Genau. Aber vollgroße Schiffsgräber, also über 20 Meter, waren tatsächlich extrem selten. Das war die absolute Ausnahme, reserviert für die Elite, Häuptlinge, Königinnen, hochrangige Krieger. Kleinere Bootsgräber gab es häufiger, aber die großen Prachtschiffe, davon kennen wir nur eine Handvoll pro Land.
Und wenn man bedenkt, wie aufwendig so ein Schiff war, das Osebergschiff zum Beispiel, das 1904 in Norwegen ausgegraben wurde, das war über 21 Meter lang und etwa 5 Meter breit. Ein Prunk- und Zeremonienschiff.
Und darin lagen zwei Frauen begraben.
Eine ältere Dame, laut neueren Untersuchungen sogar um die 70, 80 Jahre, wahrscheinlich eine Königin oder Adlige, und eine weitere Frau, etwa 50, 55 Jahre alt, möglicherweise eine Begleiterin oder Verwandte. Über 200 Grabbeigaben hat man dort gefunden. Geschnitzte Schlitten, einen kunstvoll verzierten Wagen, Webstühle, Textilien.
Daran erkennt man, wie viel Aufwand da betrieben wurde. Aber eben nur für die wirklich Wichtigen. Der normale Bauer oder Händler bekam kein Schiff.
Nein, bei weitem nicht. Das wäre so, als würde heute jeder in einem Mausoleum bestattet werden.
Dann gab's die Hügelgräber. Die waren
schon deutlich verbreiteter.
Diese Grabhügel auf erhöhten Positionen in der Landschaft, oft strategisch platziert, gut sichtbar. Ein Zeichen, hier liegt jemand Bedeutendes.
Die Höhe des Hügels und die Menge der Grabbeigaben, das sagte alles über den Status. Schmuck, Waffen, Alltagsgegenstände. In Schweden hat man ganze Gräberfelder mit solchen Hügeln entdeckt.
Und dann die häufigste Form. Die Brandbestattungen. Die waren wirklich weit verbreitet. Besonders in der frühen Wikingerzeit.
Das Feuer hatte ja diese symbolische Bedeutung. Reinigung, Befreiung der Seele. Der Rauch wurde wohl als Verbindung nach oben gedeutet.
Der Scheiterhaufen musste richtig heiß werden. Mehrere Stunden brannte das Feuer. Die Asche wurde dann gesammelt, in Urnen, Gruben oder unter Grabhügeln beigesetzt. Die Sache mit der Aschestreuung in Gewässern, das kennt man aus den Sagas, wie bei Balders Bestattung in der Edda, aber archäologische Belege dafür gibt's nicht.
Interessant ist ja, dass die Praktiken regional unterschiedlich waren. In Dänemark anders als in Norwegen und wieder anders im Ostseeraum.
Und zeitlich gab es auch Verschiebungen. Frühe Wikingerzeit, überwiegend Brandbestattungen. Später, mit dem Einfluss des Christentums ab dem 10. Jahrhundert, wurden Körperbestattungen häufiger.
Was verdeutlicht, wie dynamisch diese Kultur war.
Keine starren Regeln, sondern Anpassung an Umstände, an Status, an regionale Traditionen. Ein Küstenbewohner mit Schiffszugang hatte andere Möglichkeiten als jemand im Landesinneren.
Apropos Möglichkeiten. Wenn euch solche Themen interessieren und ihr mehr über die Wikingerkultur erfahren wollt, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Das hilft uns, noch mehr von diesen Geschichten zu erzählen.
Was ich besonders faszinierend finde, die Bestattungsart war wie eine letzte Botschaft an die Gemeinschaft. Sie sagte etwas über den Menschen, über seinen Platz in der Gesellschaft.
Ein einfacher Bauer wurde verbrannt oder auch unverbrannt beigesetzt, je nach Region und Zeit. Ein Krieger bekam seine Waffen mit und für jemanden wie die Frauen im Osebergschiff, da wurde ein ganzes Vermögen ins Grab gelegt.
Wobei das Schiff selbst ja auch eine Botschaft war. Ein starkes Symbol für Status und Seefahrt. Vielleicht auch als metaphorische Reise ins Jenseits gedacht.
Das Gokstad-Schiff, ein weiterer berühmter Fund, enthielt sogar ein Zelt als Grabbeigabe. Praktisch für die Reise, könnte man sagen.
Diese Detailverliebtheit zeigt, wie ernst die Wikinger das Jenseits nahmen. Das war keine Symbolik allein. Die glaubten wirklich, der Verstorbene braucht diese Dinge.
Und genau diese Überzeugung führt uns zu den Ritualen selbst. Denn bevor jemand bestattet wurde, gab es aufwendige Vorbereitungen und Zeremonien. Jetzt wird's persönlich. Denn bevor überhaupt eine Bestattung stattfinden konnte, gab es aufwendige Vorbereitungen. Der erste Schritt war das Waschen des Verstorbenen.
Und das war nicht einfach Hygiene. Das Waschen galt als Reinigung, symbolisch, fast schon spirituell. Man bereitete die Seele auf ihre Reise vor.
Angehörige übernahmen das wohl. Ob speziell Frauen, wissen wir nicht genau. Selbst Ibn Fadlan, unsere detaillierteste Quelle, erwähnt Frauen nur beim Nähen, nicht beim Waschen. Der Körper wurde gewaschen, das Haar gekämmt und dann kam die Kleidung. Oft die beste Kleidung, die der Verstorbene besaß. Manchmal wurden sogar neue Gewänder speziell für die Bestattung angefertigt.
Das erinnert mich an heute, ehrlich gesagt. Auch wir kleiden Verstorbene in würdevolle Kleidung. Oft ein Anzug oder das Lieblingskleid. Diese Tradition hat sich über 1000 Jahre gehalten.
Das stimmt. Der Respekt vor dem Toten drückt sich eben auch in der äußeren Erscheinung aus. Nach der Vorbereitung begann dann die Totenwache. Und die war alles andere als still und traurig.
Die Gemeinschaft kam zusammen.
Die ganze Sippe, Freunde, Nachbarn. Man versammelte sich um den Verstorbenen und erzählte Geschichten. Geschichten über sein Leben, über gemeinsame Erlebnisse, über Heldentaten oder auch lustige Anekdoten.
Das ist, wie wir eingangs sagten, so anders als unser heutiger Umgang mit dem Tod. Bei uns eher privat, im kleinen Kreis. Die Wikinger haben den Tod, naja, zelebriert ist vielleicht das falsche Wort, aber sie haben ihn als Gemeinschaft getragen.
Und dabei wurde getrunken, Met aus Trinkhörnern, manchmal tagelang. Das war keine Trauerfeier im modernen Sinne, sondern eher ein Abschiedsfest. Man ehrte den Verstorbenen, indem man feierte, dass er gelebt hatte.
Musik spielte vermutlich auch eine Rolle, wobei wir da wenig konkrete Belege haben. Ibn Fadlan, der um 922 eine Rußbestattung beschrieb, erwähnt Klagen und Wehrrufe, aber keine Musik im eigentlichen Sinne. Ob es formelle Gesänge gab, ist also schwer zu sagen.
Die emotionale Komponente war enorm. Auch wenn wir nicht genau wissen, wie, ob durch Gesänge, Klagen oder einfach stilles Beisammensein, die Gemeinschaft kam zusammen, um dem Verstorbenen auf seiner letzten Reise Kraft zu geben. Das ist
unglaublich kraftvoll.
Und dann gab es bei besonderen Bestattungen auch Tieropfer. Wichtig dabei, das war nicht die Norm bei jeder Beerdigung.
Bei hochrangigen Persönlichkeiten oder besonders wohlhabenden Familien. Die geopferten Tiere, oft Pferde, Hunde, manchmal Raubvögel, sollten den Verstorbenen ins Jenseits begleiten.
Ein treues Pferd, das seinen Herrn auch nach dem Tod nicht verlässt. Der Jagdhund, der weiter an seiner Seite bleibt. Das war der Gedanke dahinter. Praktische Begleiter für das Leben nach dem Tod.
Und gleichzeitig eine Ehrung der Götter. Man opferte etwas Wertvolles, um Odin oder Freya gewogen zu stimmen.
Bei den Grabbeigaben wurde dann noch deutlicher, wie man sich das Jenseits vorstellte. Da gab es
Waffen für Krieger,
Schwerter, Äxte, Speere, Schmuck für Frauen und Männer, Haushaltsgegenstände wie Töpfe, Werkzeuge, Webstühle.
Alles, was man im täglichen Leben brauchte. Die Wikinger dachten, der Verstorbene würde diese Dinge im Jenseits wirklich benutzen. Das war keine Symbolik. Das war praktische Vorsorge.
Die Menge und Qualität der Beigaben sagte natürlich wieder viel über den Status. Ein einfacher Bauer bekam vielleicht ein Messer und einen Kamm. Ein Häuptling wurde mit einem ganzen Arsenal bestattet.
Viele Gräber hatten irgendwelche Beigaben, aber längst nicht alle. Vor allem später, wenn christlicher Einfluss stärker wurde, gab es auch Gräber ganz ohne. Aber wo Beigaben vorhanden sind, wird deutlich, wie tief dieses Konzept in der Gesellschaft verankert war.
Was mich dabei immer berührt, diese Gegenstände wurden mit Sorgfalt ausgewählt. Das Lieblingswerkzeug, der Schmuck, den jemand immer getragen hat, das war ein letzter Akt der Fürsorge.
Eine Botschaft an den Verstorbenen. Wir sorgen für dich, auch jetzt noch.
Und das führt uns direkt zur Frage, wohin ging diese Reise eigentlich? Was haben die Wikinger geglaubt, was nach dem Tod passiert?
Die Wikinger hatten eine faszinierende Vorstellung vom Jenseits. Und ich muss gleich vorweg sagen, es war komplizierter als nur Valhalla.
Das ist der Punkt, der oft untergeht. Valhalla kennt jeder, aber es gab mehrere Jenseitsreiche.
Valhalla war die Halle der Gefallenen, Odins Reich. Dort kamen die tapferen Krieger hin, die im Kampf gestorben waren. Und dort verbrachten sie ihre Zeit mit, wie soll ich sagen, ewigem Feiern und Kämpfen.
Tagsüber kämpften sie gegeneinander, abends saßen sie zusammen beim Festmahl und am nächsten Morgen ging alles von vorne los. Das war für einen Krieger das Paradies.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Aber hier kommt der entscheidende Punkt. Nicht jeder kam nach Valhalla. Das war nur für die, die im Kampf fielen. Mit der Waffe in der Hand sozusagen.
Und was war mit allen anderen? Den Bauern, Händlern, den Menschen, die friedlich im Bett starben?
Die kamen nach Hel. Und jetzt wird's interessant. Hel war nicht das, was wir heute unter Hölle verstehen. Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis.
Die christliche Vorstellung hat das später überlagert.
Hel war das Reich der gleichnamigen Göttin, einer Tochter Lokis. Und es war, naja, nicht die christliche Hölle. Eher dunkel, kalt und feucht. Ein trostloser Ort des Vergessens, an dem die Toten ein Schattendasein führten. Keine Qualen, keine Strafen.
Also eher wie ein stilles Schattenreich.
So könnte man es sehen. Für die meisten Wikinger war Hel vermutlich das wahrscheinlichere Ziel. Und das war auch akzeptiert. Nicht jeder wollte die Ewigkeit mit Kämpfen verbringen.
Und dann gab's da noch
Folkwang.
Ja, das wird so oft vergessen. Freyas Reich.
Freya, die Göttin der Liebe und des Krieges, hatte ein eigenes Jenseitsreich. Und laut den Überlieferungen teilte sie sich die gefallenen Krieger mit Odin. Sie bekam die Hälfte.
Die Hälfte? Das heißt, nicht alle Krieger kamen automatisch zu Odin.
In der Edda, genauer Gylfaginning 24, steht, dass Freya die Hälfte der Gefallenen wählte. Genauso viele wie Odin. Wie genau die Aufteilung lief, steht da nicht. Aber das unterstreicht, wie wichtig ihre Rolle war. Oft wichtiger, als wir heute denken.
Warum wird das so selten erwähnt? In Filmen und Serien ist immer nur von Valhalla die Rede.
Weil Valhalla dramatischer ist, vermute ich. Eine Halle voller kämpfender Krieger macht sich besser als Freyas blühende Wiesen. Aber historisch gesehen war Folkwang genauso bedeutend.
Und diese Glaubensvorstellungen spiegelten sich direkt in den Bestattungen wider. Der Thorshammer zum Beispiel, der wurde häufig als Grabbeigabe gefunden.
Mjölnir, Thorshammer. Viele Wikinger trugen ihn als Schutzamulett im Leben und nahmen ihn mit ins Grab. Er sollte den Verstorbenen auf seiner Reise beschützen.
Archäologen haben hunderte dieser Anhänger in Gräbern entdeckt. Aus Bronze, Silber, manchmal Eisen. Hier wird klar, wie tief dieser Glaube verankert war, quer durch alle Gesellschaftsschichten.
Wobei wir vorsichtig sein müssen mit Verallgemeinerungen. Nicht alle Wikinger glaubten dasselbe.
Regionale Unterschiede.
In Norwegen anders als in Dänemark, auf Island wieder anders. Und über die 300 Jahre der Wikingerzeit haben sich die Vorstellungen auch verändert, besonders als das Christentum Einfluss gewann.
In manchen Regionen gab es Mischformen, christliche und heidnische Elemente nebeneinander. Man findet sogar Thorshammer-Amulette mit Kreuzverzierung, wie das berühmte silberne Exemplar aus Haithabu aus dem 10. Jahrhundert.
Das zeigt, wie pragmatisch die Wikinger manchmal waren. Warum nicht beiden Göttern gefallen, wenn man auf der sicheren Seite sein will?
Bei den Jenseitsvorstellungen ging es letztlich um Hoffnung. Die Hoffnung, dass der Tod nicht das Ende ist, dass man weiterleben kann, ob nun in Odins Halle, bei Freya oder im stillen Reich der Hel.
Und diese Hoffnung drückte sich in jedem Ritual aus, in jeder Grabbeigabe, in jeder gemeinsamen Stunde bei der Totenwache. Die Wikinger bereiteten ihre Toten wirklich auf eine Reise vor. Nicht symbolisch, sondern ganz konkret.
Und dank der Archäologie können wir heute einen Blick auf diese Vorbereitungen werfen. Die Funde erzählen Geschichten, die sonst verloren wären. Jetzt kommen wir zu den archäologischen Funden, die uns dieses Wissen überhaupt erst ermöglicht haben. Wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, aber allen voran steht da natürlich das Osebergschiff, einer der spektakulärsten Funde der Wikinger-Archäologie überhaupt.
Das wurde 1903 entdeckt und dann ab 1904 ausgegraben, oder?
Genau, auf einem Bauernhof in der Nähe von Tönsberg. Und was die Archäologen dort fanden, war atemberaubend. Ein prächtig verziertes Schiff als Grabstätte für zwei Frauen.
Zwei Frauen, das ist bemerkenswert. Die ältere Dame, die wir vorhin erwähnt haben, war wohl um die 80 Jahre. Viel älter, als man ursprünglich dachte. Und eine jüngere um die 50. Das haben neuere Knochenanalysen erst 2007 gezeigt. Wer genau sie waren, darüber wird bis heute spekuliert.
Möglicherweise eine Königin oder Priesterin mit einer Dienerin oder Verwandte. Was wir sicher wissen, die Grabbeigaben waren unglaublich reich. Textilien, Wandteppiche, Schlitten, ein kunstvoll geschnitzter Wagen, Haushaltsgegenstände, Webstühle, sogar Tieropfer.
Die Schnitzarbeiten am Schiff selbst sind ja legendär. Diese verschlungenen Tiermuster, die Drachenköpfe, all das zeugt von einem handwerklichen Niveau, das uns heute noch beeindruckt.
Und das Gokstad-Schiff, der andere berühmte Fund aus Norwegen, war ganz anders. Auch ein Schiffsgrab, aber für einen hochrangigen Mann. Dort fanden sich Waffen, Werkzeuge und sogar ein Zelt als Beigabe.
Mit dem Zelt war der Mann gut für seine Reise ausgerüstet. Schutz für unterwegs. Das Gokstad-Schiff war übrigens seetüchtiger als das Osebergschiff. Es wurde wohl tatsächlich für Fahrten genutzt, bevor es zum Grab wurde.
In Schweden kommen dann die Hügelgräber dazu. Ganze Gräberfelder, oft auf Anhöhen gelegen. Schmuck, Waffen, Alltagsgegenstände, jedes Grab erzählt eine Geschichte über den Menschen, der dort liegt.
Was mich dabei fasziniert, durch die Anordnung der Gräber und die Art der Beigaben können Archäologen heute Rückschlüsse auf ganze Gemeinschaften ziehen. Wer stand wo in der Hierarchie? Welche Familien waren verwandt?
Und diese Funde haben auch unsere moderne
Popkultur total beeinflusst.
Das wollte ich gerade sagen. Filme, Serien, Bücher, überall tauchen Wikingerbestattungen auf.
Die brennenden Schiffe auf dem Wasser, die dramatischen Abschiede. Das ist natürlich oft stark romantisiert, wie wir ja schon festgestellt haben.
Aber die Bilder sind einprägsam. Und sie haben dazu beigetragen, dass die Wikinger in der modernen Vorstellung so präsent sind.
Auch in Kunst und Design sieht man den Einfluss. Die Tiermuster vom Osebergschiff inspirieren bis heute Schmuckdesigner und Künstler. Diese Ästhetik hat überdauert.
Und die Archäologie selbst hat von den Wikingergräbern profitiert. Neue Methoden zur Konservierung von Holz und Textilien wurden entwickelt, weil man diese einzigartigen Funde erhalten wollte.
Die Wissenschaft wächst mit ihren Aufgaben.
So ist es. Und was bleibt jetzt am Ende? Was erzählen uns diese Bestattungen über die Wikinger?
Sie zeigen eine Kultur, die den Tod nicht fürchtete, sondern als natürlichen Übergang betrachtete, die ihre Toten mit Respekt und Fürsorge behandelte.
Eine Gesellschaft mit klaren Strukturen, wo der Status auch im Tod noch sichtbar war. Aber auch eine Gesellschaft, in der die Gemeinschaft zusammenkam, um gemeinsam Abschied zu nehmen.
Und vor allem Menschen, die an etwas Größeres glaubten. An eine Reise, die weitergeht. An ein Jenseits, das sich lohnt.
Die Wikingerbestattungen sind letztlich ein Fenster in eine Welt, die uns fremd und vertraut zugleich erscheint. Fremd in ihren Ritualen, vertraut in den Emotionen dahinter. Der Trauer, der Hoffnung, der Liebe zu denen, die gegangen sind.
Das verbindet uns über 1000 Jahre hinweg.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Wenn euch das Thema gefallen hat, Auf dem Battle Merchant Blog findet ihr noch viele weitere Artikel zur Wikingerkultur und anderen historischen Themen.
Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.